und herzlich willkommen zum Mut für Mütter Podcast, der Sendung für Mütter mit einem toxischen Ex-Partner. Ich bin Heidi Duda, Buchautorin, Coach und Gründerin von Midlife Boom. Ich zeige dir Wege auf, wie du dem Gefühl der Hilflosigkeit im Alltag oder auch im Familiengericht Lebewohl sagen kannst und endlich wieder in deine Stärke kommst, damit du zum Leuchtturm für dein Kind wirst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mut für Mütter Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und zuhörst. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast für dich dabei, und zwar Birte Strack, Rechtsanwältin im Familienrecht. Hallo Birte, grüß dich.
Hallo Heidi.
Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, um mit mir so über ein ganz bestimmtes Thema zu sprechen. Ja? Und zwar haben wir es ja im Gericht, im Familiengericht, auch immer mit Plattitüden zu tun. Und da treffen ja ganze Glaubenswelten aufeinander. Aber bevor wir da jetzt ins Detail gehen, möchte ich dich kurz bitten, dass du dich einmal vorstellst, seit wann du jetzt schon als Rechtsanwältin arbeitest und ja, dass du ein paar Background-Informationen dazu gibst, wer du jetzt bist und was du tust.
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Birte Strack. Ich bin seit 16 Jahren Rechtsanwältin und in den letzten Jahren arbeite ich ausschließlich im Familienrecht. Ich bin ehrenamtlich im Deutschen Juristinnenbund aktiv, bin da in der Familienrechtskommission und beschäftige mich da mit Unterhaltsrecht, Gewaltschutz und Kindschaftssachen. Ich bin außerdem noch ehrenamtlich im Verein aktiv, der sich mit narzisstischem Missbrauch beschäftigt und da Selbsthilfegruppen vor Ort hat. Also auch ein ganz spannendes Thema.
Ich sehe schon, wir haben mir würden tausend Themen anfallen, über die ich mit dir sprechen möchte, weißt du? Und ich finde das so toll, dass du dir jetzt die Zeit nimmst, um hier mit mir über nur ein Thema zu sprechen. Und das ist diese Glaubenssätze, die im Gerichtssaal oder im Familiengericht nun mal negative Auswirkungen haben. Ja, sagen wir es mal so. Also, wir haben ja einerseits jetzt die Themen, dass Frauen, wenn die gerade frisch aus einer Trennung herauskommen, aus einer toxischen, narzisstischen Beziehung. Ich habe da die Erfahrung gemacht, dass die Frauen dann sehr stark zu Kompromissen eher geneigt sind. Ja, also sie haben schon erkannt, dass mit diesen Ex-Partnern nicht gut Kirschen essen ist. Und viele glauben dann, okay, wenn ich jetzt den Ball flach halte und alles tue, was er jetzt verlangt, dann geht das jetzt möglichst glatt, läuft das dann über die Bühne. Die haben noch nicht mal so die Erwartung, dass es gleich zu Gericht gehen muss, aber eigentlich so, Hauptsache, der kriegt jetzt alles, Hauptsache, ich habe meine Ruhe, ich habe meinen Frieden. Wie nimmst du das wahr?
Also das fängt eigentlich erstmal viel früher an, also früher vor einem Gerichtstermin, sondern die Frauen kommen meistens dann mal zu einer Erstberatung, da sind die vielleicht noch auch gar nicht getrennt. Und dann ist immer so der erste Satz, ja, aber ich will keinen Krach haben. Mhm. Ja, das ist so das Erste. Und das ist auch total verständlich, das möchte ja niemand haben. Mhm. Ja. Und dann ist so das Nächste, dass natürlich das Umfeld, was das vielleicht auch noch gar nicht so wirklich verstehen kann, wie so die Beziehungsdynamik ist, also dass das problematisch ist, weil Leute, die eben diese hochproblematische Persönlichkeit haben, ja, die sind ja nicht zu allen so, ja. Das heißt, das Umfeld weiß das vielleicht gar nicht. Und dann kriegen die natürlich auch oft der Arme, du hast dich doch getrennt, warum lässt du den jetzt nicht in Ruhe? Der Klügere gibt nach oder die Klügere gibt nach, ja, solche Geschichten. Und dann auch, warum willst du jetzt von dem so viel Geld fordern, wenn es dann Unterhaltsansprüche gibt, ne? Also solche Sachen, also es wird eben permanent immer so diese Zweifel gesät, ist es in Ordnung, was zu fordern? Die Perspektive ist auch ganz komisch. Es wird ja immer davon ausgegangen, dass derjenige, der jetzt was fordert, ja, der praktisch sich trennt und dann vielleicht Unterhalt haben möchte, weil er einen Anspruch hat, ja, dass derjenige ist, der Krach macht. Dabei ist die Aggression natürlich erstmal eigentlich auf der anderen Seite, ne? Also erst wegen dieser Dynamik, aber auch derjenige, der das Geld zum Beispiel hat, der muss ja erstmal gar nichts machen. Derjenige, der die ganze Zeit die Macht hatte und den anderen im Griff hat, der ist ja mit der Situation zufrieden, der muss gar nichts machen, ne? Und deswegen, für den kann es ja so bleiben, wie es die ganze Zeit war. Und deswegen wird dieses Herauslösen wird als Aggression empfunden, aber auch vom Umfeld. Und deswegen kriegen die Frauen, die sich da lösen wollen und was verändern wollen, oft ein sehr schlechtes Gewissen gemacht. Und denen wird gesagt, du bist doch derjenige, der jetzt hier Ärger macht, weil vorher war ja alles wunderbar. Und das ist schon mal so das erste Problem. Also letztendlich müssen die Frauen selbst draufkommen, ne? Aber so der erste Punkt, wo man bei einer Beratung dann erstmal zu dem Punkt kommen muss, dass die Frauen sagen, ja, ich habe mir das jetzt überlegt, ich weiß, ich kann nicht an jeder Front kämpfen, aber das sind jetzt meine wichtigen Sachen, die ich geregelt haben möchte und für die ich eben dann auch kämpfen möchte. Und ich stelle mich schon mal darauf ein, dass vielleicht auch aus meinem Umfeld nicht alle auf meiner Seite sein werden.
Das ist schon mal, das ist ja ein riesengroßer Schritt. Also die Mütter, mit denen ich arbeite, die sind ja in der Regel eher so sehr sanfte, empathische Frauen, die eher schüchtern sind oder beziehungsweise die eigentlich eher ja auch die Angst haben. Und wenn die dann auch noch aus dieser emotionalen Missbrauchs Beziehungen herauskommen. Also diese Schritte, allein die Trennung, ja, zu vollziehen, das ist ja schon so ein großer Mutschritt, ja. Das erfordert schon so viel Mut. So, und dann sehen die zwar, okay, ich brauche auch das Geld, ja, weil wenn ich jetzt mit dem Kind ausziehe und ich brauche ja dann auch eine Wohnung und ich muss ja dann auch entsprechend die Kosten stemmen und je nachdem, wie viel sie sich vorher dann auch in der Ehe und in der Beziehung entsprechend um das Kind gekümmert hat und da entsprechend im Job nachgelassen hat, gibt es dann natürlich auch dieses Ungleichgewicht. Und sie sehen, okay, ich muss jetzt diesen Weg gehen. Auf der anderen Seite haben wir es ja natürlich auch hier mit diesen hochtoxischen Persönlichkeiten zu tun oder ja auch in unterschiedlichem Grad, ja, ob jetzt eher so ein Mitläufertyp oder jetzt tatsächlich so ein pathologisch gestörter, kann denn dann nicht die Forderung nach Unterhalt, was einer Frau zusteht und einer Mutter und wofür sie eigentlich auch, was sie eigentlich auch machen muss aus Verantwortungsgefühl ihres Kindes gegenüber. Aber wenn sie da die Büchse der Pandora öffnet, jetzt gerade mit so einem toxischen Narzissten, kann nicht eine Anfrage und offizielle Forderung nach Unterhalt nicht diesen Stier reizen und einen Schwanz an anderen Verfahren noch nach sich ziehen, die dann auch unmittelbar das Kind betreffen und nicht mehr das Thema Geld.
Ja, klar, das kann passieren. Das muss man auch abwägen. Da muss man auch ganz klar besprechen, ja, wie der Grad letztendlich der problematischen Persönlichkeit. Da gibt es ja ganz viele Abstufungen, ne? Da, also klar, das kann sein, dass das gerade noch reizt. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass man immer wieder sieht, wenn bei allem nachgegeben wird, ne, wenn der sieht, egal welche Forderung, ich krieg das immer, das reizt natürlich auch. Also Leute mit einer problematischen Persönlichkeit kann genau das auch füttern. Und da muss man das abwägen und auch entscheiden. Also das müssen dann auch die Frauen selbst entscheiden. Das kann ich nicht für die entscheiden. Ich kann immer nur sagen, welche Möglichkeiten es gibt und wo die Gefahren sind, ne? Und dann muss man das selbst abwägen, was in dem Fall eben richtig ist, ne? Aber wenn man das dann macht, ist es oft wirklich erfolgreich, wenn man das dann schnell macht. Also nicht zu lange rumverhandeln, das ist eher das Problem. Also dass man zu lange außergerichtlich rumverhandelt,
In eine
oder
Mediation geht, meinst du?
ja, Mediation, also es gibt Mediatoren, die sind auch darauf mittlerweile eingestellt. Dann kann das auch funktionieren, aber so diese allgemeine Mediation ohne besonderes Problembewusstsein, das funktioniert mit solchen Persönlichkeiten meistens nicht. Aber ich meine auch tatsächlich so die Verhandlungen zwischen Anwälten oder außergerichtlich hin und her schreiben, weil für denjenigen, der eben nicht problematisch ist, ist das sehr belastend und der andere hat da wahrscheinlich Spaß dran, ja. Also es wird dann immer wieder vertröstet mit Auskünften und dann wird so gemacht, dass man denkt, so jetzt gibt es eine Einigung und dann wird kurz vorher wieder gesagt, nee, doch nicht, oder dann wird mal bezahlt und mal nicht oder so, ne? Also das kann dann auch so ein Spiel sein. Das sollte man halt nicht mitmachen, sondern wenn man sich entscheidet und sagt, okay, ich möchte das jetzt durchziehen, dann sollte man schnell ein Verfahren machen und auch gucken, dass man das praktisch so objektiv wie möglich hält. Also da kommen natürlich von der Gegenseite dann sehr oft so Seitenhiebe, die total unsachlich sind und zum Unterhaltsverfahren zum Beispiel auch
Überhaupt
gar
nicht.
nichts, ja, beitragen oder so. Das muss man dann vielleicht mal kurz sagen, dass das so nicht weitergeht, aber sich eben nicht darauf einlassen und da irgendwie dagegen schreiben, sondern das im Prinzip sachlich schnell durch. Ja, und da ist schon tatsächlich die Erfahrung, wenn das dann einmal durch ist, entschieden ist und dann vielleicht auch vollstreckt wird und dann wird es bei sehr vielen, also man weiß es halt nicht, ne, wenn jemand total problematisch ist, aber bei sehr vielen läuft es dann tatsächlich weiter und funktioniert. Also das muss man schon sagen.
Okay, darf ich mal da kurz
Ja.
einhaken? Das heißt also, es könnte zum Beispiel so sein, dass wenn eine Mutter sich dann ein Herz nimmt und sagt, okay, jetzt, ich will da nicht lange rumeiern. Also ich kenne tatsächlich auch viele Frauen, die dann ein Jahr oder 2 Jahre, auch in jedem Thema, ja, immer wieder rumzackern, immer wieder so am ausgestreckten Arm da so verhungert werden, ja. Aber dass die, je früher die halt tatsächlich da gleich sagen, so, jetzt setze ich da einen Grenzpflock, ich mache jetzt einen Antrag, das ist eine Ansage. Also das ist ja eine ganz deutliche Ansage, bis hierher und nicht weiter.
Genau.
Jetzt lassen wir das regeln von einem Richter. Jetzt lassen wir uns das tatsächlich, jetzt soll jemand anders das bestätigen und soll das festhalten. Und dann brauchen wir uns hier nicht mehr auseinanderzusetzen. Und dann kann
Genau.
es sein, dass bei manchen Persönlichkeiten oder bei manchen Narzissten tatsächlich das dann so als Donnerhall wirkt, dass die tatsächlich auch dann eher im Nachgang eher weniger noch mal drauf aus sind, andere Themen auszureizen bis zum geht nicht mehr, oder?
Ja, das meine ich schon. Also das ist ja generell auch das Thema Grenzen setzen, ne? Das ist, und das ist auch eine Form von Grenzen setzen. Aber man muss eben immer individuell entscheiden, ob es jetzt bei dem speziellen Elternteil eher kontraproduktiv ist oder eher wirken könnte, ne? Also das ist immer eine individuelle Entscheidung.
Weißt du bitte, aber das geht genau, was ich auch immer sage. Viele Frauen, die gerade sich dann auf einmal vor diesem Berg an neuer Situation gegenüberstehen, wenn die sich getrennt haben und auf einmal stellen sie fest, okay, das und das und das kommt jetzt auf mich zu und ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung über die Zusammenarbeit mit einem Rechtsanwalt. Ich habe keine Ahnung, wie es bei Gericht abläuft. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt heißt, wie jetzt mein Leben gestalten soll, was jetzt das Beste für das Kind ist. Es kommen ja so viele Entscheidungen, so viele Fragen hoch. Viele machen da meiner Meinung nach den Fehler und gucken zum Rechtsanwalt oder zur Rechtsanwältin auf und sagen, sag du mir, was ich tun soll. Und geben die Verantwortung ab. Und das darf nicht passieren. Das darf nicht
Nee,
passieren. Ja.
das sollte auch nicht passieren, aber da hast du völlig recht. Also auch bei mir in der Beratung ist es so, dass Frauen kommen, auch Männer, ja, die sagen, so, ich gehe jetzt zum Anwalt und oder zur Anwältin in meinem Fall, ja, und gebe das alles ab. Ich will gar nichts mehr damit zu tun haben und die regelt das für mich. Und so funktioniert es nicht, ne? Also meine Arbeit besteht darin, zu beraten, ja, und dann auch praktisch den Papierkram zu erledigen, aber die Entscheidungen treffen, machen wir jetzt was, machen wir nichts, ist es kontraproduktiv oder nicht, oder wie viel, oder auch ist mir das Risiko zu hoch, dass wir das dann vielleicht doch nicht kriegen und ich Kosten tragen muss. Also diese ganzen Entscheidungen, die liegen natürlich bei der Mandantin oder beim Mandanten. Und das ist, glaube ich, vielen nicht bewusst. Und was man eben auch noch wissen muss, auch wenn natürlich Anträge bei Gericht einreichen und das Schreiben und auch die rechtliche tägliche Beratung natürlich dann meine Aufgabe ist, aber die ganzen Tatsachen beschaffen, ja, den praktisch, ja, das, was man vorlegen muss, Beweise, wenn man beweisbelastet ist, beibringen, das ist alles Arbeit, was dann die Mandantinnen machen müssen. Das ist vielen auch nicht so bewusst. Das sollte man aber im ersten Gespräch direkt sagen, weil das ist wirklich auch viel Arbeit und noch auch eine zusätzliche Belastung. Und das muss man wissen, ne? Also man muss auch schon psychisch gestärkt sein, das dann auch machen zu können, ne? Und durchziehen zu können. Also das ist schon wichtig, dass man das weiß.
Ich glaube auch, es ist auch immer eine Frage der Haltung. Wenn ich jetzt eine Haltung habe, jetzt zeige ich es dem, der soll damit nicht durchkommen, dann ist das nochmal etwas, was letztendlich dann, wo dann diese zusätzliche Belastung, auch das Zeitinvest, ja, das ist das, was dann auch die Energie zieht. Aber wenn eine Mama sich sagt, okay, ich mache das vor allen Dingen für mein Kind, ja, weil meinem Kind steht der Unterhalt zu. Meinem Kind steht es zu, dass ich die Miete auch zahlen kann. Ja, meinem Kind steht es zu, dass hier jetzt alles so glatt wie möglich läuft und gerade das Finanzielle keine Sorge des Kindes sein soll. Also das ist eine ganz andere Haltung, die souveräner ist. Und dann fällt es auch sicherlich leichter mit dieser zusätzlichen Belastung an Dokumente herbeischaffen. Ich weiß, das ist ein Rabbit Hole. Ja, ich sehe das immer auch an meinem Programm da im Cour Royal. Da gibt es auch so ein Modul Dokumentation. Und ich versuche das auch so pragmatisch wie möglich zu handhaben, zu sagen, okay, sammel die Dokumente so, fang von jetzt an und gehe dann rückwärts. Ja, wenn die da 5 oder 6 Jahre Dokumentation nacharbeiten müssen, es ist ein Rabbit Hole. Ja, was ich auch da nochmal festhalten möchte, ist, die Mütter oder überhaupt jetzt deine Mandantin oder überhaupt Mandanten sind definitiv noch in der Verantwortung. Und ich sehe das halt als Teamwork. Ja? Du oder Rechtsbeistände für die rechtliche Beratung, die genau sagen, okay, das Gericht braucht das und das und das. Und die Frau ist die Expertin, die Mutter ist die Expertin für ihr Kind und für die entsprechende Dynamik in dieser nachehelichen Beziehung sozusagen. Also sie ist die Expertin, sie weiß und spürt das. Und der Punkt, an dem ich jetzt zum Beispiel als Coach arbeite, ist, die Frauen dazu zu bringen, dass sie so stark mit sich selbst und mit ihrem Inneren verbunden sind, dass sie der Intuition und den sich selbst mehr und mehr vertrauen lernen. Weil das ist ja nach einer narzisstischen Beziehung ist das ja nicht gegeben. Die Frauen haben ja kein Selbstvertrauen und kein Gefühl für sich selbst. Wer bin ich? Was will ich? Was tut mir gut? Das wissen die Frauen nicht mehr, weil sie das immer alles erzählt bekommen haben von ihrem Ex. Und das wiederzufinden und dann zu sagen, ja, ich weiß jetzt, das ist jetzt die richtige Entscheidung. Ich spüre das und ich bin da so sicher. Und egal, wer mir jetzt was erzählt, ich spüre das sofort. Und das ist der Weg der Arbeit, ja, die innere Arbeit, die getan werden muss.
Nee, klar. Also ich gerade das Wort Teamwork, das ist das Stichwort, das sage ich auch immer. Ne, ich kann unterstützen und den Prozess führen, aber die Informationen brauche ich von den Mandantinnen, weil die sind die Expertin für ihr Leben. Ja, das bin ich nicht, ne, sondern das muss man zusammen machen. Und weiter gesagt hast, dass die oft gar nicht mehr wissen, was richtig und was falsch ist, was moralisch und was unmoralisch ist. Das ist so das Anfangsproblem auch bei mir. Also die wissen, dass die Situation für sie im Moment nicht gut ist und wollen das ändern, aber die haben unheimliche Probleme mit sich selbst zu wissen, was ist denn in Ordnung, was darf ich überhaupt fordern. Ja, denen ist es dann auch immer wichtig, ja, ich will ja jetzt irgendwie auch nicht ungerecht oder irgendwas fordern, was mir nicht zusteht oder so. Ne? Dabei ist es in Deutschland ohnehin so, die Unterhaltsansprüche, die wurden ja vor ungefähr 15 Jahren stark eingedampft. Also wenn ein Gericht was zuspricht, dann kann man schon sehr sicher sein, dass das auch, man das auch moralisch fordern darf,
Das ist
ja,
das
weil
so
so,
ungefähr das Mindeste, oder?
weil so toll sind die Ansprüche nämlich gar nicht mehr, ne? Also deswegen, und dann sollte man das auch, in Anspruch nehmen, wenn man es braucht, ja.
Sag mal, wenn wir jetzt mal wieder so auf das Thema Glaubenssatz kommen oder so Klischeesprüche, ja. Also, wir hatten es jetzt, die Klügere gibt nach. Manchmal, da habe ich so, also das kriege ich halt oft mit, dass die Gerichte oder ein Richter oder die Beisitzer sich auf den vermeintlich nachgiebigeren Elternteil konzentrieren und sagen, okay, da kriegen wir jetzt eher eine Einigung hin, die muss jetzt, die wird dann eher so, die wird eher jetzt einknicken. Der andere gibt nicht nach, der andere ist stur und jetzt halten wir uns an der Frau fest. Und dann fallen dann so Sprüche, die Klügere gibt nach oder jetzt kommen Sie doch mal Ihrem Ex-Partner entgegen. Ja, wie siehst du das? Was ist das perfide an so einem Spruch?
Also ich beobachte das tatsächlich auch in Mediationsverfahren ist es natürlich einfacher oder wenn überhaupt Vergleiche gemacht werden sollen, ist es natürlich einfacher, den praktisch zu bearbeiten, wo man denkt, ja, der gibt wahrscheinlich eh nach. Ne? Ich glaube, das ist sehr menschlich, dass das irgendwie so gemacht wird. Ich glaube nicht, dass die Beteiligten das jetzt vorsätzlich machen oder so, sondern dass das halt einfach, ja, ist dann halt einfach der Fall einfacher beendet. Aber dieses, die Klügere gibt nach, das ist so ein typischer Spruch, den ich oft vom Umfeld höre, ja. Also da wird gesagt, komm, gib ihm doch das oder mach doch da nicht rum oder so, ja. Also das wird oft gesagt, gerade in finanziellen Sachen, weil Erwerbsarbeit bei uns in der Gesellschaft immer noch als höherwertig angesehen wird als Care-Arbeit. Und dann wird eher gesagt, oh, jetzt muss der so viel Unterhalt zahlen, statt dass mal gesagt wird, ja, muss er, aber er hat immerhin danach noch mehr oder ungefähr genauso viel wie ansonsten eine erwachsene Person plus zwei Kinder, also für sich alleine ja immer noch mehr, ja. Das wird dann irgendwie so nicht gesehen, sondern es wird einfach gesagt, ja, er hat es ja auch selbst verdient, ne? Dass praktisch die Mutter ja ohnehin nur einen Unterhaltsanspruch hat, wenn vorher in der Ehe das so eingerichtet wurde, dass sie eben mehr Care-Arbeit übernimmt und weniger Erwerbsarbeit oder ihre Erwerbschancen nachhaltig verschlechtert. Ansonsten kriegt man ja gar nichts. Das wird immer ausgeblendet, ne? Und deswegen, da wird immer gesagt, die Klügere gibt nach. Und das ist ein Aspekt. Und ein anderer Aspekt ist natürlich auch oft, dass so Forderungen, wenn man die als Einzelforderung sieht, dann denkt man, ha ja, da lohnt sich's ja gar nicht drüber zu streiten, ja. Aber das ist halt so ein, das ist so ein Prozess, das ja immer mehr gefordert wird und andauernd gefordert wird und auch um denjenigen, den man da unter der Fuchtel halten will, auf Trab zu halten.
Ja,
Dann wird
klar.
das gefordert und dann das andere gefordert und so. Und dann ist eben vielleicht diese einzelne Forderung gar nicht das Problem, wo man sagt, da könnte man jetzt auch mal nachgeben, sondern dass es nicht aufhört. Ja,
Genau.
und da
Wie?
geht es wieder um Grenzen setzen. Und
Ja.
das verstehen, glaube ich, viele, die dann sagen, der Klügere gibt nach und jetzt wirst du dich doch nicht über sowas Blödes streiten. Die
Ja.
sehen halt nicht dieses große Ganze, ja.
Ja, vor allen Dingen, weißt du, jetzt mal unabhängig jetzt von den Geldthemen, ja, aber
Ja.
gerade wenn Mütter nach der Trennung auch wirklich ganz friedvoll und sagen, okay, ich bin raus, ich bin so dankbar, dass ich jetzt in der Wohnung bin und Kind ist dabei, da hat er wenigstens keinen Stress gemacht, als ich ausgezogen bin. Und dann kommt die Forderung und die Forderung. Und die Frauen haben oft so das Gefühl, also das Gefühl habe ich, dass die Frauen denken, so, jetzt habe ich ihm schon so viel gegeben. Und wenn jetzt da jemand anders drauf guckt, jetzt ein Richter später mal, aber ich habe ihm doch schon so viel gegeben, aber das interessiert ja später keinen mehr.
Ja.
Da wird ja nicht aufgezählt, ja, jetzt haben sie ihm das Auto schon gegeben, jetzt haben sie ihm die Möbel überlassen und jetzt auch noch das Silberbesteck, sondern der Mann. Auf der anderen Seite, der Narzisst, der vergisst es dann. Das wird ja nicht aufgerechnet. Der wird danach nicht netter. Der wird nicht danach friedvoller, sondern er wird weitermachen. Und wenn er
Ja.
das gelernt hat, dass er immer wieder was bekommt, dann wird er nicht damit aufhören, weil das ist eine Erfolgsstrategie.
Ja,
Und das
genau.
heißt tatsächlich, das ist nicht nur, was die finanziellen Themen sind. Das ist nicht nur das, was einem zusteht. an Unterhalt, damit man entsprechend das Kind ordentlich aufwachsen lassen kann, sondern auch die ganzen Themen rund um Umgang, ja, und um das Sorgerecht. Gerade wenn da immer wieder rumgeeiert wird mit Absprachen, die nicht eingehalten werden, wo die Männer kommen und gehen, wann sie wollen. Ja, das ist etwas, da je länger man damit wartet, umso nervenaufreibender ist das. Und das trifft letztendlich das Kind. Ja,
Ja,
weil eine
auch.
gestresste Mutter hat halt dünne Nervenseile.
Auch so, auch das Kontrollverlangen, ne, dass dann
Ja.
gefragt wird, wo geht ihr hin, wo seid ihr am
Ja.
Wochenende, ne, mit wem triffst du dich? Also, dass dieses komplette Kontrollverlangen, was wahrscheinlich in der Beziehung schon problematisch war, dass das dann über das Kind ausgeübt wird, ne? Also auch das sind ja dann so problematische Verhaltensweisen, die dann hinterher kommen. Meistens ist es so, das Finanzielle ist das Erste. Und also wenn erstmal der Auszug klappt, ist das Finanzielle meistens das Erste und diese Kontrolle über Sorge, Umgang, die kommt meistens dann erst danach. Naja, das Finanzielle ist irgendwann dann abgeschlossen, aber Sorge und Umgang, das kann sich natürlich über Jahre ziehen. Probleme, wenn man dann Pech hat, ja.
Es ist ja auch so, weißt du, wenn wir jetzt mal so von den Geldthemen oder das, was die Mutter selbst voranbringen kann, ja, was die Mutter selbst bestimmen kann. Aber wir haben ja jetzt auch oft das Thema, dass die Kinder hochgradig manipuliert werden, ja. Und die Frauen sehen, wie das Kind mehr und mehr abdriftet im Wohlsein, ja,
Ja.
in dem Kindeswohl, in der Psyche. Aber das Kind ist halt schon auf einem Weg, ja, und da sag ich in der Regel, der Kampf ist weise, wo du einen Auftrag hast. Also wenn du den Auftrag von deinem Kind erhältst, dass du jetzt was tun sollst, also wenn das Kind auf einen zugeht und sagt, Mama, ich kann nicht mehr, ich möchte das so nicht mehr haben, oder es dem Kind sehr, sehr schlecht geht, also wirklich sehr schlecht geht, dann ist das sozusagen der Auftrag und dann wäre dieser Kampf auf jeden Fall weise, ja, wenn Gefahr in Verzug ist, wenn das Kind regrediert, wenn das Kind tatsächlich sagen kann, ich will das so nicht haben. Aber in dem Fall, wenn man weiß, es geht dem Kind eigentlich nicht gut, aber das Kind würde immer sagen, es soll so bleiben, wie es ist, dann ist kein Auftrag da. Und dann wird es schwierig, oder? Was würdest du dann den Müttern sagen, die sagen, aber man muss doch da jetzt was tun, ich muss doch das Kind retten?
Also auch der manipulierte Wille ist ja für das Kind Realität. Ja, das Kind hat den Willen und sieht was so. Und deswegen muss man, wenn es dann wirklich der Wille des Kindes ist, ist es letztendlich egal, wie der zustande gekommen ist. Das ist natürlich für das Elternteil, das ungerecht behandelt wurde, total bitter, ne, das zu erkennen, dass es abgelehnt wird. Aber wenn es wirklich der echte Wille ist, dann ist es fürs Kind echt. Und wenn man da was dagegen macht, ist es eigentlich schlecht fürs Kind. Davon, und das ist jetzt aber ganz wichtig, davon zu unterscheiden, ist aber, wenn das Kind in einem Loyalitätskonflikt ist, ne? Also man merkt, und das muss man dann auch rauskriegen, ja, dass das Kind zwar eine Äußerung oder einen Willen äußert, aber nicht, weil es das für sich selbst will, sondern weil es vielleicht das andere Elternteil tut dem leid oder es denkt, es muss so eine Elterngerechtigkeit herstellen oder halt so eben Gründe, die nicht aus dem Kind selbst rauskommen, ne? Also da sagt man, das ist noch ambivalent, würde man dann zum Beispiel sagen. Und da lohnt sich doch schon zu kämpfen, weil man dann für das Kind kämpft. Und ich glaube, das ist so ähnlich wie das, was du mit Auftrag bezeichnet hast, ne? Weil dann kämpft man für das Kind. Und wenn man aber einen festen Willen des Kindes, auch wenn der ungerecht ist, dann würde man eher gegen das Kind kämpfen. Und das finde ich dann nicht gut. Also da würde ich die Unterscheidung setzen.
Es ist halt für Mütter, gerade mit toxischen
Ja.
Ex-Partnern, ist es halt
Ja, klar.
das ist wirklich das Schwierigste schlechthin, damit zurechtzukommen und dann zu sagen, okay, und dann trotzdem in der Zuversicht zu bleiben, dass es dem Kind langfristig gelingen wird, dann da die Kurve zu kriegen und dann auch wieder von der Mutter
Ja.
oder den Kontakt wieder sucht. Ja.
Ja, also das ist manchmal tatsächlich ungerecht. Also man schafft es nicht in jedem Fall, eine gerechte Situation wiederherzustellen. Und dann kann man als Elternteil eben nur hoffen, dass man das gemacht hat, was dem Kind in der Situation am wenigsten schadet. Vielleicht so, aber das ist natürlich schwierig. Aber wenn man so, sagen wir mal, es gibt ja auch Manipulationen, die relativ leicht zu durchschauen sind. Also es wird irgendwie ein Pferd oder ein Hund oder die PlayStation oder was weiß ich versprochen, wenn das Kind umzieht. Also gegen sowas kann man sich natürlich dann schon wehren, ne? Weil das sieht man ja dann, das ist jetzt vielleicht jetzt nicht der wirkliche tiefgründige Wille des Kindes. Aber wenn die Manipulation so weit geht, dass es der eigene, wirkliche eigene Wille ist, dann sollte man das akzeptieren und da gibt es auch eine Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht dazu. Ich finde es auch richtig, ne? Also das ist
Ja, weil
halt
es die Haltung des Kindes ist und
genau.
ja, es ist schwierig, weil es kostet halt dann extrem viel Energie und Nerven, ja, und das ist halt dann tatsächlich für die Mütter wirklich am allerschwierigsten,
Ja,
ja.
ich glaube, das Problem ist nur zu erkennen, wie weit es schon ist, ne? Also ob es jetzt wie weit das, ob es jetzt der wirkliche Wille ist oder ob es noch ambivalent ist oder ob vielleicht auch äußere Umstände manchmal helfen können, wenn man die verändert, ne? Gerade wenn Elternteile abgelehnt werden oder ein Wechselwille irgendwie geäußert wird. Also es ist total vielschichtig. Da muss man erst mal erforschen, wo dieser Wille herkommt, ne? Und dann, ob man da noch was beeinflussen im positiven Sinne, nicht im Sinne von manipulieren, sondern vielleicht einfach, manchmal sind es auch wirklich objektive äußere Voraussetzungen, die man verbessern könnte. Und dann würde sich die Meinung des Kindes wieder ändern. Also, ja.
Ja, liebe Birte, das war so ein schönes Gespräch, ja. Und also wir machen auf jeden Fall noch separate Gespräche, um da bei den einzelnen Themen noch mal tiefer zu gehen. Also wir haben wirklich,
Ja.
also ich hätte noch so viele Ideen, ja, dass ich mit dir sprechen würde.
Ja, das würde mich sehr
Und
freuen, Heidi.
ja, also das machen wir auf jeden Fall. Dann vielen lieben Dank für deine Zeit und bis bald dann, liebe Birte.
Bis bald.
Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst, damit du auch keine neue Folge mehr verpasst. Und solltest du noch nicht den Mutmach-Freitag abonniert haben, dann lade ich dich herzlich ein, das hier auch nachzuholen. Du findest in den Shownotes unten den Link dazu. Der Mutmach-Freitag ist etwas ganz Besonderes. Jeden Freitag bekommst du dann in deine E-Mail-Inbox eine Information, wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Blogartikel geschrieben habe, oder du erfährst weitere hilfreiche Tipps und Werkzeuge, die das Wochenende für dich einläuten. Ich freue mich, wenn du mitmachst und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.